Ich will gerade einsteigen mit dem heutigen Predigtext, und zwar Offenbarung 5, 1 bis 14. Und ich mute euch diesen Text zu, in seiner ganzen Länge. Wir werden dann nachher dann noch in kleineren Einheiten anschauen. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand, im Himmel oder auf der Erde und unter der Erde, konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen dem Thron und den 4 lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu einem Priestertum gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen: Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die 4 lebendigen Wesen sagten: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Und ich sah, so fängt es da an in diesem Teil, ganz oft. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Hinweis, immer wieder in der Offenbarung hinzuschauen. Und ich sah. Und in diesem Text kommt es insgesamt 3-mal vor und ich werde darauf eingehen, vor allem bei diesen 2-mal, die wirklich wichtig sind, warum das so wichtig ist. Aber zuerst noch mal kurz zu der Situation: Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind, das Wort und ich sah, sagt schon, in einer Vision wieder. Es ist die 2. Vision da in dieser Offenbarung. Die 1. Vision war welche? Mögt ihr euch noch erinnern? Nein. Die 1. Vision ist Kapitel 1, der Menschensohn. Die Offenbarung vom Menschensohn, der in seiner Gemeinde ist, wo sich in seiner Herrlichkeit zeigt, in seiner Macht und Größe. Jetzt sind wir in der 2. Vision und du hast recht, Elisabeth, die hat schon im Kapitel 4 angefangen. Wir sind im Thronsaal, auch da kommt es wieder, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Das ist das Bild, das wir schon aus dem Kapitel 4 haben. Dort hat die Vision angefangen. Wir sind also immer noch am gleichen Ort und wir werden da auch noch ein Zeitchen bleiben, nämlich bis zum Kapitel 8, im Vers 1. Es ist ganz zentral, dass wir uns orientieren können in dem Sinne. Und dazwischen, wir in Kapitel 1, jetzt sind wir im Kapitel 5, 4, 5, dazwischen 2 und 3, haben wir zwei Briefe gehabt. Oder zwei Kapitel Brief, eigentlich 7 Briefe. Das sind keine Visionen gewesen. Das war eine Botschaft gewesen. Das sind Briefe gewesen. Ganz wesentlich. Und einfach nochmal zum Verständnis von der Offenbarung. Wir denken sehr linear. Nach A kommt B, nach Montag kommt Dienstag, nach dem Morgen kommt Zähneputzen. So denken wir. So sind wir gestrickt in unserem ganzen Denken. Das hebräische Denken ist ganz anders. Das hebräische Denken ist ein Denken in Bilder, in Symbol, in Zahlen. Der Zahl 7 sind wir jetzt schon manchmal begegnet. Was bedeutet Zahl 7? Zwei Stichworte. Ganzheit und Vollkommenheit. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das kommt immer wieder. Wir haben auch andere Zahlen. Die Bilder, die in der Offenbarung vorkommen, die müssen wir immer wieder versuchen zu verstehen, zu deuten. Wir werden nicht alles können deuten, aber vieles entschlüsselt sich uns, wenn wir die Bilder dahinter verstehen. Und es ist sehr ein zentriertes Denken. Ein Denken, das von einem Mittelpunkt ausgeht und sich um den Mittelpunkt herumtrüllt. Immer wieder auch am gleichen vorbeikommt. Aus einer anderen Perspektive das zeigt. Auch das werdet ihr sehen, wenn man noch weiter in der Offenbarung fortschreitet. Und ich sah, was seht ihr da als erstes? Wir sind immer noch vor dem Thron. Wir haben es gesehen im Kapitel 4, die Kommandozentrale, das Zentrum der Herrschaft. Das ist der eine Punkt, der Thron, die Herrschaft. Die rechte Hand, auch die haben wir schon gehabt, mögt ihr euch noch erinnern, für was es die rechte Hand steht. Auch ein Symbol. Das heisst nicht, Gott ist Mensch, Gott ist Geist, an dem ändert sich nichts. Aber für was steht die rechte Hand? Autorität. Herrschaft und Autorität gehört dem, der auf dem Thron ist. Das ist ganz wichtig. Von dem Thron werden wir immer wieder reden, von dem Thron Gottes. Und er steht da für Autorität und Herrschaft. Und jetzt seht ihr, der Johannes, der hat etwas in der Hand, in dieser rechten Hand, die Autorität ausdrückt. Es ist ein Buch, eigentlich eine Schriftrolle. Und das Besondere an dieser Schriftrolle ist, sie ist innen und außen beschrieben. Was bedeutet das? Es steht viel drauf und es ist vollständig. Es ist alles niedergeschrieben. Ergänzt kann es nicht mehr werden. Mir ist das Bild in den Sinn gekommen, wenn ich eine Postkarte schreibe aus der Ferien. Ich schreibe sehr wenig mit Postkarten. Aber dann habe ich oft das Problem, dass ich einfach keinen Platz mehr habe. Und dann muss ich sagen, es ist alles gesagt. Und irgendwo quetsche ich dann noch den Gruß her, es ist alles gesagt. In welcher Dimension sind wir da? Wenn Gott sagt, da gibt es nichts mehr zu ergänzen. Es ist alles da, es ist alles vorhanden. Und versiegelt worden sind Dokumente, die Bedeutung haben. Ganz oft der letzte Wille, ein Testament. Und ich glaube, wir können da gut davon ausgehen, dass auf dieser Schriftrolle, die innen und außen beschrieben worden ist, Gottes Plan für die Welt steht. Wo zum Ziel wird kommen. Wo ausgerichtet ist aufs Ende, aufs Ziel. Und alles, was schon war, ist da, es ist vorhanden. Alles, was jetzt ist und alles, was wir kommen, ist Teil von dem, was da steht. Gottes Thron, das Zentrum der Macht, der Autorität und der Herrschaft von Gott. Ganz egal, was auf dieser Erde passiert. Der Ewige, der Allmächtige regiert. das überspringen wir für den Moment. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Logischerweise will man wissen, was in dieser auf dieser Schriftrolle steht. Wir wissen es nicht bis jetzt. Es sind 7 Siegel, die die verschliessen. Und es lange nicht einfach ein Siegel aufzutun, es müssen alle Siegel gebrochen werden. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Ein Dokument, das niemand öffnen kann. Gottes Wille ist so heilig. Er selber ist so heilig. Seine Macht so groß, dass niemand weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde im Totenreich gefunden wird, wo würdig wäre, dem Gott entgegenzutreten und die Schriftrolle aus seiner Hand zu nehmen. Das ist die Realität. Und die Reaktion von Johannes ist vermutlich das Überwältigendste von dieser Realität. Das Bewusstsein letztlich auch von der menschlichen Verlorenheit, von dem, dass nichts und niemand, nicht einmal die Engel, vor Gott können bestehen. Niemand und nichts kann vor Gott bestehen. Und dann kommt ein Trost. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, also das ist einer von diesen 24, die wir aus dem Kapitel 4 kennen, weine nicht, siehe der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe, Spross aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Da haben wir eigentlich 2 Stichworte, die wesentlich sind. Der Löwe aus dem Stamm Juda und der Spross aus der Wurzel Davids. Sind beides alttestamentliche Bezüge, sind beides Prophetien über den Messias, sind beides Messiasbilder. Das eine kommt, da habe ich die Stelle gar nicht dazu geschrieben, 1. Mose 49, wer das? Dort lesen wir dich, Juda. Ja, dich werden deine Brüder rühmen. Wer redet da? Es ist der Jakob, der seine 12 Söhne segnet, kurz vor seinem Tod. Und über dem Stamm Juda, über dem Sohn Juda, spricht er aus: Dich werden deine Brüder rühmen. Du wirst deine Feinde besiegen, deine Verwandten werden sich vor dir verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Von deiner Beute bist du aufgestanden, mein Sohn. Er kauert sich nieder und lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer wagt es, ihn aufzustören? Das Zepter wird immer Juda gehören und der Herrscherstab seinen Nachkommen. Da wird gesagt, wo der König wird herkommen, aus welchem Stamm. Da wird Königsprophetie ausgesprochen über dem Stamm Juda, der Löwe aus Juda. Und mit dem Spross, nein, den habe ich nicht aufgeschrieben, mit dem Spross, das ist eine Auslehnung aus Jesaja 53,2. Auch diese Stelle, die kennen wir, dass ein Spross wird aussprüssen aus dieser Wurzel, aus dem, was abgehauen ist, was eigentlich nichts mehr zu erwarten ist. Wir wissen alle, das Königtum hat nicht mehr so bestanden. Und das hat ausgesehen, wie wenn das vorbei wäre. Aber die Prophetie war da, es wird ein Spross aufsprüssen. Auch dort, wo man es gar nicht erwartet hat. Und der Leu, von dem Leu redet da der Älteste. Das ist das, wo der Johannes hört. Der Leu, der hat gesiegt. Der hat den Sieg errungen. Der Leu ist würdig, das Buch aufzutun. Dass der Sieg, der macht ihn würdig, das Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen. Das ist das, was Johannes hört. Und was sieht er? Und ich sah ein Lamm. Gehört hat er vom Leu. gesehen hat er ein Lamm wie geschlachtet. Das Lamm ist die Interpretation vom Leu. Wenn wir den Sieg von dem Leu verstehen wollen, von dieser Majestät, von dieser Herrlichkeit, dann müssen wir das Lamm verstanden haben. Ein Lamm wie geschlachtet. Auch da wieder, das ist auch Jesaja 53, die Prophetie über Jesus, wenn er wird sterben am Kreuz. Hingerichtet wie ein Lamm, geopfert wie ein Lamm. Der Leu wird uns sichtbar im Lamm. Das Lamm Gottes, wo für unsere Sünde gestorben ist. Das Lamm Gottes, der leidende Diener. Gott überwindet die Welt nicht mit seiner Machtdemonstration, sondern durch das Leiden und Sterben von seinem Sohn Jesus Christus. Wir kennen die Botschaft. Es ist die Botschaft von einem Sieg, der von dieser Welt nicht erkannt worden ist. Und wenn wir uns überlegen, wie das Lamm da geschildert wird, es ist ein Lamm wie geschlachtet, heisst es. Aber es steht. Ein geschlachtetes Lamm steht nicht. Symbol für die Auferstehung. Das geschlachtete Lamm ist auferstanden. Im Kreuz, im Tod und in der Auferstehung ist der Sieg. Und da heißt es, es stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen. Eigentlich heißt es da, es stand inmitten des Thrones. Der Thron Gottes und das Lamm Gottes sind nicht zu trennen voneinander. Sie gehören zusammen. Das Lamm Gottes ist im Thron, beim Thron, um den Thron, mitten drin in der Souveränität und Autorität von Gott. Im Lamm Gottes wird die Autorität sichtbar. Dann wird es beschrieben mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das Horn wird uns immer wieder begegnen in der Offenbarung. Hat jemand eine Ahnung, was das meint, das Horn? Für was das Horn steht? Macht. 7 Hörner hat das Schaf. Wieder ein Symbol. Das Lamm hat alle Macht. Die Ganzheit von der Macht, die vollkommene Macht, die Vollmacht ist bei dem Lamm. Und die 7 Augen, die sehen alles. Die sehen in die Vollkommenheit. Alles sehen die Augen. Das heisst, Jesu Augen sehen alles, wissen alles. Da ist Allwissenheit. Da ist die vollkommene Weisheit. Das gesamte Wissen ist alles vorhanden. Da wird Macht neu definiert. Merkt ihr das? Und wir bringen das nicht zusammen in unserem Denken. Ein geschlachtetes Lamm, das auferstanden ist. Die beiden Bilder, Niederlage und Sieg, wo letztlich die Macht von Gott demonstriert, weil es eben keine Niederlage ist, sondern der wahre Sieg. Und im Vers 9 wird dann klar, wie sich die Macht eben demonstriert in diesem Lobgesang inne. Es heißt da, denn du wurdest das Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Jesu Blut hat freigekauft, frei aus der Macht der Sünde. Da dahinter steht das Bild der Sklaverei. Er hat uns nicht einfach nur freigekauft aus dieser Macht der Sünde, sondern er hat uns neu zugeordnet, an einen neuen Herr, für Gott freigekauft. Wir sind in eine neue Würde hineingekommen, als König und Priester. Das war Gottes Plan von Anfang an, schon im Alten Bund, sagt er im Gesetz, 2. Mose 19,6, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Das war der Wunsch von Gott von Anfang an, dass wir sein Königtum, sein Priestertum leben, sichtbar machen auf dieser Welt. Und durch Jesus ist es in die Vollkommenheit gekommen. Erst durch Jesus werden wir wirklich in dem hinein, und zwar ins allgemeine Priestertum. Im Alten Testament waren es die Ausgesonderten. Da meint es uns alle. Und das passiert jeden Tag, in dem Moment. Gibt es Menschen, die den Sieg am Kreuz als die Wahrheit erkennen und eine Entscheidung treffen, neu zugeordnet werden dieser Familie. Es ist nicht mehr einfach nur das auserwählte Volk aus Israel, sondern wir alle, aus jeder Nation, aus jeder Sprache. Und das hat sich seit dem Kreuz jeden Tag wiederholt. Es geschieht jetzt und es wird wiederholt werden. Es wird wieder passieren, jeden Moment werden Menschen in das Königreich eingeführt. Kommen die Würde über. Es ist eine Würde und ein Auftrag. Wir sind Könige und Priester. Wir gehören zu dem König, zu dem Lamm, zu dem Leu. Und sobald das Lamm die Schriftrolle genommen hat, ist etwas passiert im Himmel. Alles, was wir bisher gesehen haben und schon eine Anbetung erlebt haben, wenn ihr euch erinnern könnt, aus Kapitel 4 hat mit Anbetung aufgehört. All das stimmt jetzt ein in die Anbetung vom Lamm. Also die Anbetung vor dem Thron, die Anbetung vom Thron Gottes, von dem, der auf dem Thron ist, und die Anbetung vom Lamm gehören zusammen, ganz zentral. In der Offenbarung werden wir dieser Kombination immer wieder begegnen. Die Herrschaft wird sich in dem ausdrücken, dass im neuen Jerusalem kein Tempel mehr wird sein, sondern der auf dem Thron und das Lamm Gottes sind der Tempel. Sind gegenwärtig, sind die Herrschaft. Die Anbetung gehört in die Dreieinigkeit. Die sieben Augen stehen ja auch für die sieben Geister. Wieder Jesaja 11,2, das haben wir schon mehrfach gehabt. Der siebenfache Geist, der vollkommene Geist, der Heilige Geist. Auch er, da vor dem Thron. Durch Jesus, in Jesus. Ich habe euch hier die Stelle noch dazu geschrieben, aus 2. Mose 19,6, wo es die Berufung, wo Gott die Berufung zum ersten Mal ausspricht und die neutestamentlichen Bezüge, 1. Petrus 2 und Offenbarung 1,6. Und als es, als das Lamm die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24. Ältesten vor dem Lamm nieder. Also all das, was wir schon gesehen haben, was wir aus dem Kapitel 4 kennen, die vier lebendigen Wesen, wo für mich auf der einen Seite stehen für all die Aspekte, die Jesu Wesen umfasst, aber wo an anderen Orten auch deutet wird für das Ganze, für die ganze Schöpfung, für die ganze geschaffene Welt, die vier lebendigen Wesen und die Ältesten, wo das Volk Gottes auf dieser Erde repräsentiert, sie gehen auf die Knie, sie beten da. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Da kommen wir wie so en passant noch eine Information über. Mich berührt das sehr. Wo sind unsere Gebete? Direkt vor dem Thron. Ganz viele Gebetshäuser beten nach dem Prinzip. Harfe und Schale nennt sich das. Die Harfe, Symbol der Anbetung, und die Schale, Symbol der Fürbitte. Und die Anbetung ist zuerst, wie sie unsere Fürbitte beeinflusst, verändert. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor. Jetzt stimmt alles ein. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Der Sieg vom Lamm. Um den geht's. Das ist der Grund der Anbetung. Das macht ihn würdig. Es macht ihn würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, also der Lobpreis vom Himmel, der geht weiter auf deren Erde, unter der Erde. Auch da merkt ihr wieder, etwas, was jetzt passiert, ist gleichzeitig ein Bild, das schon immer so war und das auch in der Zukunft noch in ganz anderen Dimensionen wird geschehen. Es ist wieder ein Zentrieren um den gleichen Punkt herum, auch in einem zeitlichen Fenster drin, wo man eigentlich gar nicht fassen können. Alles betet an. Sie sangen Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm für immer und ewig, Thron und Lamm. Auch da wieder. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen, und die 24. Ältesten fielen nieder und beteten an. Der Sieg vom Lamm führt in die Anbetung. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Feiern von diesem Sieg. Ein Arbeiten, ein Bewusstwerden von dem, was da passiert ist am Kreuz. Und wo mit dem ganzen Weg von Jesu auf die Erde, wo ein Weg von der Erniedrigung war, ein Weg vom Loslassen, seinen Höhepunkt gefunden hat. In den menschlichen Augen war es eine Niederlage. In Gottes Augen war es der Sieg. Und das führt in die Anbetung. Und ich glaube, die Anbetung, wenn wir uns das bewusst sind, dass das die Realität ist, die jetzt Gültigkeit hat, dann verändert das unseren Alltag. Ich will euch ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen, zum Schluss Haus des Gebets. Tatsächlich kann Gott überhaupt erst dann unsere Anliegen auf sich nehmen und sich darum kümmern, wenn wir sie loslassen. Was wir festhalten, kann man uns nicht nehmen. Mit Nöten und Beladen können wir nicht ins Haus Gottes hineinkommen. Sie müssen vor der Türe abgegeben werden. Man könnte auch anders sagen, ans Kreuz gehört. Dort können wir es loslassen. Dort dürfen wir es loslassen. Das ist die Einladung vom Kreuz. Lass da deine Not los. Viele Beter haben die überraschende Erfahrung gemacht, dass ihre Probleme sich in dem Moment, als sie aufhörten, sie überhaupt weiter im Gebet zu erwähnen, anfingen sich zu lösen. Die Lösung unserer Probleme findet sich weniger im für sie beten, als vielmehr in der Anbetung Gottes über ihnen. Gott arbeitet über unsere Nöte, über unsere Probleme, in unseren Krisen, über Corona, über der Situation, in der wir jetzt aktuell drin sind, wo du ganz persönlich drin bist. Fang an, Gott arbeiten. So sehen wir, dass die Lösung der ausweglosen und bedrängenden Situationen nicht die Beschäftigung und Bebetung dieser Situation ist, sondern die Anbetung Gottes. Über den Umständen anbeten, im Wissen, dass sich die Umstände am Namen Jesu entbüge. Das ist ein mächtiger Schlüssel zu deren Überwindung. Das sollten wir uns sehr gut merken, um in der nächsten Krise nicht die Krise groß zu machen, sondern Gott, der die Krise dann für seine Zwecke nutzt. Das lernen wir nicht erst in der Krise. Ich glaube, wir müssen Kapitel 4 und 5 verinnerlichen, die Anbetung. Lernen, mit dieser Anbetung zu leben im Alltag. Und dann werden wir uns in der Krise an dem festheben können, was wir vorher gelernt haben. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Da müssen wir Gott darum bitten, immer wieder darum bitten, durch seinen Heiligen Geist, dass er uns in diese Anbetung hineinführt. Dass uns die Augen geöffnet werden für den Sieg, dass das für das, das, was wir kennen, dass das neue Bedeutung bekommt, dass wir mit dem Sieg leben im Alltag, in all unseren Situationen drin, den Sieg in Anspruch nehmen, mit dem leben. Der Silas und der Paulus sind ein Beispiel, in der Apostelgeschichte 16 anzulesen. Im Innersten vom Gefängnis abflockt, geschlagen vorher, dann war es nicht ums Singen. Aber um Mitternacht haben sie angefangen, den Sieg von Jesus zu rühmen. Und das hat etwas bewirkt. Alle Gefangenen rundherum haben es gehört. Der Kerkermeister ist zum Glauben gekommen. Dieser Lebensstil, der hat Auswirkungen. Der wird sichtbar. Über den Umständen Gott anbeten ist ein mächtiger Schlüssel zu deren Überwindung. Amen.